Die päpstliche Sozialverkündigung war in ihrer Entwicklung schon immer auf je neue, drängende gesellschaftliche Herausforderungen eingegangen und hat versucht, Antworten auf diese je neuen Zeichen der Zeit zu geben. Das war am Anfang, Ende des 19. Jahrhunderts, in der Hochphase der Industrialisierung, die soziale Spaltung und die Arbeit der Frage. Und es war so, als im Gefolge der Kuba-Krise 1963 zum Beispiel die Welt am Rande eines atomaren Weltkriegs stand und Johannes der 23. seine Friedensbotschaft Pacem in Terris erstmals bewusst an alle Menschen guten Willens gerichtet hat. Und an diese Tradition knüpft Papst Franziskus an, als er 2015 die ökologische mit der sozialen Frage verknüpft und die Sorge um das gemeinsame Haus als neues Zeichen der Zeit in das Zentrum seiner Enzyklika Laudato Si gestellt hat. Und wie bei allen anderen Enzykliken zuvor ergeht damit auch der Ruf an alle Christgläubigen und alle guten Menschen guten Willens, sich von diesen Zeichen der Zeit innerlich anrühren, bewegen zu lassen, Antworten zu geben. Im besten Sinne des Wortes Verantwortung zu übernehmen und genau darin Gott zu suchen und zu finden. Ein zentrales Merkmal ignatianischer Spiritualität. Und insofern ist es folgerichtig, dass die aktive Mitarbeit in der Sorge um das gemeinsame Haus eines der vier zentralen inhaltlichen Schwerpunkte des Jesuitenordens für das kommende Jahrzehnt ist. Die ökologische Krise stellt uns vor vielschichtige Herausforderungen, die einen weitreichenden Wandel von persönlichem Verhalten wie von strukturellen Reformen verlangen, in der Art und Weise, wie wir unsere Energieversorgung organisieren, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, unser Produzieren und Konsumieren oder die weltweite Nahrungsmittelversorgung zukünftig unter veränderten klimatischen Bedingungen sichern können. Und angesichts dieser gewaltigen Aufgabe dürfen Papst Franziskus zufolge, ich zitiere aus der Enzyklika, kein Wissenschaftszweig und keine Form der Weisheit beiseite gelassen werden. Vielmehr müssen wir dafür auch die verschiedenen kulturellen Reichtümer der Welt, die Kunst und Poesie, auf das innerliche Leben und auch auf die Spiritualität zurückgreifen. Und was kann vor diesem Hintergrund der Mehrwert des Magis einer spezifisch ignatianischen Sorge um das gemeinsame Haus sein? Das möchte ich einige Linien in drei Hinsichten skizzieren. Ein erster Punkt, der mir wichtig erscheint, den wissenschaftlichen Zugang, der entscheidend ist für die Umweltfrage, um oft vernachlässigte Inhalte und Erkenntnisperspektiven ergänzen. Notwendigerweise ist das Ringen um Umwelt- und Klimaschutz von den Naturwissenschaften und ihren Erkenntnissen bestimmt. Franziskus würdigt in seiner Enzyklika, denke ich, wie keine andere Enzyklika zuvor, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften mit ihren nahezu erdrückenden Belegen dafür, dass der Verlust der Artenvielfalt, der Klimawandel menschengemacht sind, dass es daran keinen Zweifel gibt und dass die Folgen fatal sein werden, wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung durch eine deutliche Minderung von Treibhausgasemissionen sehr zügig zu begrenzen. Die Wissenschaft und auch die Naturwissenschaft und ihre Erkenntnisinteressen sind aber niemals wertneutral. Und wenn wir diese Klimaanalysen um einen spezifischen Blick auf die Verteilung von Folgen und Verursachung ergänzen, dann wird deutlich, wie eng die fortschreitende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen mit der weltweiten Armut, der zweiten apostolischen Präferenz des Ordens, verknüpft sind. Schon jetzt und zukünftig werden nämlich die Regionen und Länder mit großer Armut deutlich öfter und stärker von Dürreperioden, von Überflutungen und Extremstürmen heimgesucht. Das heißt, die Hauptbetroffenen sind und werden die Ärmsten sein, obwohl sie am wenigsten Ressourcen verbrauchen und zum Klimawandel beigetragen haben und zudem kaum Möglichkeiten haben, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Wir haben sozusagen ein dreifaches Gerechtigkeitsproblem in dieser Frage und deswegen muss die Sorge um das gemeinsame Haus auch zentrale Überlegungen globaler Gerechtigkeit integrieren, was die Schulen und Hochschulen des Jesuitenordens in ihrer Bildung und Forschung systematisch vermitteln und adressieren müssen. Und das gilt, denke ich, auch für weitere Eckdaten, die für eine gemeinsame und angemessene Reaktion wichtig sind und die auch in Laudato Si benannt werden. Etwa die Tatsache, dass es in der Klimawissenschaft auch einen sehr breiten Konsens dafür gibt, dass wir nur noch ein sehr begrenztes Zeitfenster für eine deutliche Absenkung von Treibhausgasemissionen haben. Und je länger wir dies hinauszögern, umso schwieriger und umso teurer wird der notwendige Wandel werden die dann unvermeidbaren Folgen gerade für die Ärmsten zu bewältigen sein. Und deshalb macht Franziskus in seiner Enzyklika Fratelli Tutti vom letzten Oktober auch zu Recht deutlich, dass wir jetzt alle Rettungsmaßnahmen für die Corona-Krise auch dafür nutzen sollten, die notwendige Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft jetzt mit großem Nachdruck einzuleiten und dabei für eine gerechte Verteilung der damit verbundenen Lasten zu sorgen. Viele Jugendliche, die sich in der Fridays for Future Bewegung engagieren oder damit sympathisieren, haben sich diese Einsicht zu eigen gemacht. Und das zeigt, dass die Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dritte apostolische Präferenz des Ordens, keine Einbahnstraße ist, sondern von daher auch wichtige Impulse für die Sorge um das gemeinsame Haus erwachsen, was ich selbst von der jetzigen jüngeren Generation von Studierenden sehr reich erfahren darf. Eng mit dieser Gerechtigkeitsfrage ist die Frage nach dem Menschen verknüpft, die für die Sorge für das gemeinsame Haus zentral ist. Und das ist ein Impuls, der von Seiten der Kirche immer wieder eingebracht werden kann und eingebracht werden sollte. Wir genügen uns nicht selbst, sondern können unser Selbst, unsere Persönlichkeit, nur in Beziehungen entfalten. Und die Texte dieses Sonntags sprechen sehr reichlich davon. In drei Richtungen: der Beziehung zu anderen Menschen, in der zweiten Richtung die Beziehung zur Schöpfung, zur Umwelt oder, wie es im Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi heißt, unserer Schwester, der Mutter Erde, mit der wir das Leben teilen und die uns erhält. Und als dritte Beziehung in religiöser Hinsicht die Beziehung zu Gott. Wenn wir uns dessen vergewissern, dann geht es nicht nur den Wert jedes menschlichen Lebens hochzuhalten, sondern darüber hinaus den Eigenwert der Natur und jeglichen Lebens zu entdecken. Wenn wir das tun, ist es uns nicht egal, wie zum Beispiel die Tiere in der Fleischproduktion gehalten werden oder wie viele Arten wir jährlich verlieren. Die enorme Artenvielfalt auf diesem Planeten verdient, um noch einmal die Enzyklika Laudato Si zu zitieren, von Liebe und Staunen erfüllte Aufmerksamkeit. Eine solche Schöpfungstheologie verdeutlicht, dass die Schönheit der Schöpfung sich nicht in ihrem finanziellen oder ästhetischen Nutzen für uns Menschen erschöpft und die heutige Lesung mit diesem wunderbaren Bild des Regenbogens als Bund zwischen Mensch und Gott ist ein wunderbares Zeichen dafür. Und damit wären wir bei einem zweiten ureigenen Beitrag, den Kirche und Orden in der Sorge um das gemeinsame Haus leisten können. Eine Spiritualität, welche die Wirklichkeit wahrnimmt, Beziehung stiftet und Hoffnung gibt. Wie schon einmal erwähnt, stehen wir vor einer großen Transformation, die Umkehr verlangt im persönlichen Verhalten wie im Wandel von Strukturen. Und dazu braucht es neben rationalen ethischen Argumenten auch Beweggründe dafür, die wir in tieferen Begegnungen mit anderen Menschen, uns selbst und der Natur finden, in denen etwas von Gottes guter Schöpfung aufscheint. Franziskus spricht in Anlehnung noch einmal an den heiligen Franz von Assisi vom Evangelium der Schöpfung, in dem jedes Geschöpf, der Sonnenaufgang in den Bergen, der Sonnenuntergang am Meer eine Botschaft für uns bereithält. Und wen umgekehrt der brennende Regenwald, vermüllte Ozeane, die ausgetrockneten Wälder oder die überfluteten Slums der Armen nicht kalt lassen, wer den Schrei der Erde und der Armen mit offenen Herzen wahrnimmt und sich davon anrühren lässt, kann Menschen und Erde im Sinne des Regenbogens neu in Beziehung zueinander bringen. Und durch diesen Perspektivwechsel kann Spiritualität helfen, mit ich-bezogenen Denkmustern zu brechen. Dann müssen wir nicht mehr vorrangig den Blick richten auf das, was wir noch brauchen, sondern dankbar darauf, was wir bereits haben. Und mit einer solchen Haltung können wir einen ressourcenleichteren, für die anderen und die Umwelt weniger schädlichen, nachhaltigeren Konsum und Lebensstil entwickeln, der möglicherweise zu weniger materiellem Konsum, dafür aber zu höherer Lebensqualität führt, weil wir Genügsamkeit als befreiend erfahren. Eine Haltung der suchenden Offenheit, die im Evangelium der Schöpfung Gottes Stimme im eigenen Herzen zu verhören mag, kann uns auch dabei helfen, die vor uns stehenden großen Herausforderungen des Wandels nicht als persönlich überfordernd zu empfinden. Umkehr nicht als Strafe, sondern als geschenkte Chance zu verstehen, das Thema des heutigen Evangeliums. Sich durch einen tieferen Blick auf die Wirklichkeit verwandeln zu lassen, gibt auch die Freiheit, die Sorge um das gemeinsame Haus mutig weiterzudenken. Die dritte Dimension, in der ich einen wichtigen, spezifischen Beitrag des Jesuitenordens für eine nachhaltige Entwicklung sehe und mir ganz ehrlich auch erhoffe. Bei allen positiven Impulsen nämlich unterschätzt die Enzyklika Laudato Si die Probleme, die daraus erwachsen, dass wir in einer immer volleren Welt leben. Mit jetzt schon 7,8 Milliarden Menschen und erstmals in dieser Generation mit einem deutlichen Übergewicht von Nutztieren gegenüber den in den heutigen Texten so gepriesenen Wildtieren. Angesichts der weltweit höchst ungleichen Verteilung von Wohlstand und Ressourcenverbrauch sind wir in den wohlhabenden Ländern, denke ich, in einer denkbar schlechten Position, den ärmeren Ländern mit anhaltend hohem Bevölkerungswachstum diesbezüglich Ratschläge zu erteilen. Auch weil der Bevölkerungszuwachs, das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich betonen, sicher nicht die primäre Ursache für weltweite Armut und Umweltzerstörung darstellt. Wenn allerdings die UNO schon bei einem mittleren Szenario mit vielerorts sinkenden Geburtenraten von einem weiteren Zuwachs der Weltbevölkerung bis 2050 um knapp 2 Milliarden, davon allein 1,2 Milliarden in Afrika ausgeht, wird überdeutlich, wie drängend eine verantwortliche Bevölkerungspolitik ist. Und ich denke, dass unsere Kirche hier in einer besonderen Verantwortung steht, angemessen Orientierung dafür zu geben. Der Schutz des Lebens, die Ablehnung staatlicher Zwangsmaßnahmen und die reproduktive Selbstbestimmung von Familien sind und bleiben dafür zentrale Maßstäbe. Um diese Selbstbestimmung und Gewissensfreiheit von Paaren und Familien zu gewährleisten, darf man aber verantwortliche Formen der Familienplanung, die für die betroffenen Menschen auch realistisch und wirksam sind, nicht grundsätzlich verdammen. Denn dann würde man die Lebenswirklichkeit vieler Menschen nicht nur in den Ländern, in denen der Bevölkerungszuwachs oft armutsbedingt sehr hoch ist, nicht ernst nehmen. Wenn also kirchliche Hilfsorganisationen und Ortsgemeinden, die die Not der Menschen vor Ort kennen, sich für einen angemessenen Zugang zu Verhütungsmitteln einsetzen, verdienen diese Respekt und keine Sanktionen. Es gibt einen relativ klaren Weg zu einer verantwortlichen Bevölkerungspolitik, eine sehr klare empirische Evidenz, dass der Schlüssel dafür darin liegt, Frauen weltweit einen besseren Zugang zu Bildung zu verschaffen und ihre Beschäftigungschancen zu verbessern. Denn dann können sie sich eigenständig bessere Einkommenschancen und gleichwertigere Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten erschließen. Ich denke, dass wir als Kirche nur dann für die erforderliche Ermächtigung von Frauen eintreten können, wenn wir auch innerkirchlich die Rolle der Frauen endlich aufwerten. Es ist ein Zeichen der Hoffnung, wenn der synodale Weg offen darüber diskutiert und Bischof Betzing die Frauenfrage in diesem Zusammenhang mehrfach als entscheidend für die Zukunft der Kirche bezeichnet hat. Und diese Frage ist nicht nur entscheidend für die Zukunft der Kirche, sondern auch für die Frage der Sorge gemeinsam um das gemeinsame Haus. Als Christgläubige sollte uns dabei die Zuversicht leiten, dass wir nicht nur bei den notwendigen Veränderungen von Lebensstilen und Strukturen von Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch beim notwendigen innerkirchlichen Wandel in dieser Frage viel mehr gewinnen als verlieren können.